du der König der ganzen Welt bist. Und es ist so ein Privileg, Jesus, dass wir diesen Glauben von dir geschenkt bekommen haben und dass wir dich kennen dürfen und dass unser Herz gefüllt ist mit diesem Vertrauen auf dich. Und ich bitte dich, dass du dieses Vertrauen heute stärkst, dass du diese Zeit jetzt nimmst in deine Hand und zu uns sprichst. Ja, das ist das, was wir brauchen, das ist das, was wir uns von dir wünschen, dass du zu uns sprichst und dass du unseren Glauben stärkst, unser Vertrauen, dass du uns zeigst, was du getan hast, was das bedeutet für uns. Und ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist ausgegossen hast in unsere Herzen und dass wir Zugang haben zu dir, Heiliger Geist. Und ich bitte dich, dass du uns in die Wahrheit leitest. Es macht dir Spaß, du liebst es. Und wir brauchen das. Wir brauchen Worte, die tiefer sind als das, was wir uns menschlich zusammendenken können. Schenk du uns das, Vater. Wir sind gespannt auf dein Reden. Wir wollen unsere Herzen aufmachen für dich.
Amen.
Vielen Dank, ihr Lieben. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist so schön, so viele von euch zu sehen. Und es ist auch schön zu realisieren, dass unsere Raumgrenzen immer mehr ausgenutzt werden. Ich grüße euch ganz herzlich zu Hause vor eurem Bildschirm. Ich grüße euch im Bistro drüben, da war ich auch kurz gerade. Da sind auch einige Leute. Wir sind ganz, ganz viel verteilt und gleichzeitig verbunden durch Gott, der zu uns heute spricht, davon bin ich fest überzeugt. Mich hat es beschäftigt, letzte Woche war der Michael Winkler da und hat gepredigt. Und er hat in einem Satz so fast nebensächlich fallen lassen, dass wir eine Glaubensgemeinschaft sind als Kirche. Erinnert ihr euch daran? So kam mal irgendwann kurz vor. Wir sind eine Glaubensgemeinschaft. Und er sagte, in seinem Verständnis ist das, was wir hier machen als Kirche, dass wir uns gegenseitig ermutigen in unserem Glauben, dass wir uns stärken, dass wir deshalb zusammenkommen, um neu Vertrauen zu schöpfen in dieser Zeit, in der wir uns treffen. Und da habe ich so drüber nachgedacht und dann unter der Woche kam plötzlich mein kleiner Sohn Leonard auf mich zu, der ist in der 2. Klasse. Ich saß am Mittagessenstisch und er wackelte so her, kam gerade von der Schule. Wer Kinder hat, weiß, dass die Schulzeit gerade so ein bisschen interessant ist die letzten Monate oder auch Jahre. Der Leo kennt überhaupt keinen Schulalltag, ist total geil. Der hat immer entweder Ferien oder Corona oder irgendwie Wechselunterricht und der weiß überhaupt nicht, der sitzt in der 2. Klasse und hat noch nie länger als 8 Wochen irgendeine Art von Routine. Das ist auch interessant. Auf jeden Fall kam er dann und sagte, Papa, was glauben eigentlich die Türken? Ach, ich liebe solche Fragen am Mittagessen, wenn man so gut vorbereitet ist. Und dann frage ich, wie kommst du auf die Frage? Und dann sagt er, ja, er hat eben einen türkischen Mitschüler und der sagt, er ist Muslim und er wollte jetzt mal von mir wissen, was glauben die denn? Und dann wusste ich, okay, ich kann jetzt keine ganz lange Abhandlung anfangen, sondern wahrscheinlich so 1, 2, 3 Sätze. Das habe ich dann versucht, ihm so kurz zu erklären, was ich denke, dass die glauben. Und das, was mich aber wirklich bewegt hat an dieser Frage war, dass ich mir überlegt habe, was würde ich denn antworten, wenn jemand fragt, was glaubt denn ihr Christen? Und zwar kurz und knapp. Was glauben eigentlich wir Christen? Ich habe hier das Flipchart mitgebracht, weil ich mal mit euch kurz zu Beginn der Predigt aufschreiben möchte, was ihr denn auf diese Frage antworten würdet. Angenommen, ein türkischer Freund kommt zu Besuch bei euch zum Mittagessen, hat keinen christlichen Hintergrund und fragt, hey, was glaubt denn ihr Christen? Was würdet ihr antworten? Ich schreibe das so ein bisschen. Glauben an Gott, an seinen Sohn Jesus Christus, ja? Ihr dürft es gerne einfach rausrufen. Dass Gott uns liebt. Dass wir Gottes Kinder sind. Dass Jesus auferstanden ist. Auferstanden. Dass Gott unser Vater ist. Jeden Einzelnen sieht. Ich habe da hinten noch ewiges Leben gehört. Gut, wir glauben an das ewige Leben. Gott gut ist. Jesus uns den Vater zeigt. In unserem Herzen wohnt. Jesus der Herr ist. Kommt wahrscheinlich auch immer ein bisschen drauf an, wie das Gespräch davor lief, oder? Ich hoffe, dass ihr so viel Einfühlungsvermögen habt, dass ihr nicht immer genau die gleiche Antwort sagt. Aber es ist doch mal interessant. Ich würde sagen, wir Christen glauben relativ viele Dinge. Wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Gott uns liebt. Wir glauben, dass Jesus auferstanden ist, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Wir glauben, dass die Jungfrau Maria ihn geboren hat. Wir glauben relativ viele Dinge. Und als ich mich so gefragt habe, was würde ich denn auf diese Frage antworten, da kam mir ein Vers, den ich vor 3 Wochen schon mal kurz angedeutet habe, aus dem Johannesevangelium. Da sagt Jesus einen Satz und der bewegt mich schon eine Weile und da habe ich überlegt, ja, eigentlich stimmt es, Jesus, das ist was, was wir Christen glauben, aber es ist was, was mir oft ziemlich schwer fällt zu glauben. Und ich möchte gerne mit euch über diesen Vers nachdenken aus dem Johannesevangelium, Kapitel 16, weil ich glaube, dass dieser Satz, wenn wir ihn wirklich glauben, was Jesus da behauptet, ganz schön Auswirkungen hat auf unser Leben. Habt ihr Lust, dass wir uns diesen Satz mal anschauen und vielleicht auch überlegen, könnte das was sein, was unseren Glauben als Christen ausmacht, was Jesus hier sagt. Johannes 16, der Vers steht ganz am Ende. Und zwar im letzten Vers von Kapitel 16. Wenn ihr ungefähr wisst, wie das Johannesevangelium aufgebaut ist, dann ist euch bewusst, ab Kapitel 14 fangen die sogenannten Abschiedsreden an. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern ganz persönlich und erzählt ihnen, was kommen wird in der Zeit, in der er weg ist. Und dann kommt 3-mal ganz prägnant, Kapitel 14, Kapitel 15 und Kapitel 16, die Ankündigung, dass er wen schicken wird? Den Heiligen Geist, den Tröster. Das sind die sogenannten Abschiedsreden, Kapitel 14 bis 16. Und ganz am Ende dieser Abschiedsreden kommt unser Vers, wo Jesus sozusagen zusammenfasst, was er da gerade alles gesagt hat zu den Jüngern. Also es ist ein wichtiger Vers, es ist eine wichtige Position in diesem Evangelium. Und direkt danach kommt dann Kapitel 17, das ist das Gebet Jesu, wo wir einen Einblick kriegen, wie er mit dem Vater spricht. Da haben wir ein ganzes Kapitel, wo Jesus uns zeigt, wie er betet. Und dann ab Kapitel 18 geht es los mit Gefangennahme, Kreuzigung. Also es ist eigentlich so der letzte Lehrsatz im Johannesevangelium. Das letzte, was Jesus seinen Jüngern weitergibt. Und ab dann nimmt die Geschichte seinen Lauf, ihren Lauf. Und wir wissen, was dann kommt. Ist mir nochmal wichtig, weil ich glaube, dass das deutlich macht, dass dieser Vers eine besondere Bedeutung hat, ein besonderes Gewicht. Lasst ihn uns mal anschauen. Ich habe ihn euch auch auf einer Folie, jetzt gucken wir mal, Kapitel 16, Vers 33.
Schau mal, ob das hier klappt auf meinem iPad, sonst... Genau. Ihr seht ihn schon? Ah ja. Ja, prima. Okay, das ist hier wieder abgestürzt. Naja. Okay, also ich lese ihn euch mal vor. Sagt Jesus ganz am Ende. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. All das, was ich davor geredet habe, 14, 15, 16, diese ganzen Kapitel, das habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Das sind die letzten Worte Jesu an seine Jünger im Johannesevangelium, ist der letzte Lehrteil. Seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Können wir das einmal kurz zusammen aussprechen, nur dieses Ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden. Was würde das jetzt bedeuten für unser kleines Spielchen? Da kommt ein Freund aus dem Ausland und fragt, was glaubt ihr Christen? Was würden wir sagen jetzt aus diesem Vers heraus, was glauben wir? Genau. Ja, jetzt einfach mal, als das ist alles richtig, aber heute will ich mich auf diesen Glaubenssatz konzentrieren. Jesus hat die Welt überwunden. Darum soll es heute gehen, um diesen Glaubenssatz. Ist wahrscheinlich nicht so der allererste, der einen in den Sinn kommt, oder? Zumindest hat ihn niemand von euch gesagt, wenn man so überlegt, was glauben wir Christen? Zu sagen, Jesus hat die Welt überwunden. Das glauben wir. Ich will mit euch gemeinsam drüber nachdenken, was sagt Jesus hier eigentlich? Was bedeutet das? Ihr kennt alle diesen Satz, oder? Jesus hat die Welt überwunden. Die meisten haben ihn schon mal gehört. Ist es für euch gleich so richtig griffig, was hier gemeint ist? Ist es so ein Vers, wo ihr sofort ein Bild innerlich vor Augen habt? Ah, das meint Jesus damit. Ist doch voll der komische Satz, oder? Ist doch eigentlich, wenn du das jetzt irgendeinem Nichtchristen sagst, wir glauben, dass Jesus die Welt überwunden hat. Wie guckt ihr euch an? Ja, so, okay. Jesus hat die Welt überwunden. Alles klar, hey, viel Spaß, glaubt es gerne. Und ich glaube, weil das so ein etwas komplizierter Satz ist, auf den ersten Blick, gehen wir dann so ein bisschen drüber hinweg. Oder wir denken einfach, wir wüssten, was da gemeint ist. Aber ich will heute mal Zeit nehmen, um da ein bisschen einzutauchen, weil ich glaube, dieser Vers ist ganz, ganz wichtig für unseren christlichen Glauben. Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Was steht in eurer Übersetzung, wenn ihr mal guckt? Könnt ihr, ich sehe, manche haben ihre Bibeln da oder ihr Handy. Wie wird es bei euch übersetzt? Steht bei allen, ich habe die Welt überwunden, oder haben wir noch irgendwo eine andere Übersetzung? Ich habe diese Welt besiegt. Was habt ihr noch im Angebot? Können wir die erste Folie sehen, Christian, die meiner Präsentation, bitte. Im Griechischen steht da für dieses Überwunden Nenikeka. Nenikeka, ein schönes Wort. Und es heißt wortwörtlich, ich habe die Welt besiegt. Das ist noch abgefahrener, oder? Deswegen übersetzen wir, er hat die Welt überwunden, weil das könnte man vielleicht noch unserem türkischen Nachbarn beim Mittagessen erklären. Aber er hat die Welt besiegt. Das ist so irgendwie, okay, cool. Euer Jesus rennt er rum mit Maschinengewehr und erschießt die Welt? Oder hat er irgendwie in einem Armdrück Wettbewerb gegen die Welt gewonnen. Was heißt es? Er hat die Welt besiegt. Jesus hat die Welt besiegt. Er hat den Sieg davongetragen über die Welt. Ist vielleicht schon ein bisschen näher dran. Lasst uns gemeinsam überlegen, was ist denn die Welt im Johannesevangelium? Im Griechischen steht da Hokosmos, der Kosmos. Jesus hat den Kosmos besiegt, die Welt. Im Johannesevangelium kommt es immer wieder, dieses die Welt, die Welt, die Welt. Und gleich ganz am Anfang lesen wir, dass diese Welt, in die Jesus kommt, ein Problem hat. Da heißt es in Johannes 1, Vers 10, Jesus war in der Welt und die Welt ist durch ihn erschaffen worden. Aber, wer weiß, was dann kommt? Die Welt erkannte ihn nicht. Das heißt, die Welt im Johannesevangelium, was ist das für ein Ort? Was ist die Welt im Johannesevangelium für ein Ort, wenn dort der Sohn Gottes, der diese Welt gemacht hat, nicht erkannt wird?
Die Menschen.
Wie bitte?
Die Menschen.
Die Menschen, ja, aber okay, sorry, ich bin wahrscheinlich ein bisschen zu abstrakt. Es ist ein Ort der Blindheit, oder? Wenn Jesus in die Welt kommt und er diese Welt gemacht hat, aber die Welt erkennt ihn gar nicht, dann ist es ein Ort auch der Tragödie, oder? Der diese Menschen liebt und jeden Einzelnen sich überlegt hat, der wird von diesen Menschen überhaupt nicht erkannt. Die Welt ist also ein Ort, wo Gott, wie er wirklich ist, nicht erkannt wird. Und jetzt sagt Jesus, er hat die Welt überwunden. Checkt ihr schon ein bisschen einen Gedanke? Wenn Jesus sagt, er hat diese Welt, wo er nicht erkannt wird, überwunden, was heißt das dann? Er hat die Augen geöffnet. Er hat die Welt besiegt und die Welt ist der Ort, wo er hinkommt und die Leute checken es nicht, wer Gott ist. Wir haben vorher gesungen, wir glauben fest, der Vater ist Liebe. Und die Welt im Johannesevangelium ist der Ort, wo die Menschen nicht erkennen, dass Gott Liebe ist. Und jetzt sagt Jesus, er hat aber die Welt überwunden, er hat sie besiegt. Er hat offene Augen geschenkt. Und wisst ihr, wer der beste Beweis dafür ist, dass er das getan hat? Du, heute Morgen hier im Prisma. Jesus hat tatsächlich es geschafft, dass wir den Vater erkennen können, dass wir glauben können. Er hat die Welt besiegt, unsere Blindheit. Aber es geht natürlich noch um viel mehr. Was ist die Welt noch für ein Ort? Jesus sagt, er hat die Welt überwunden, die Welt besiegt. Was ist die Welt für ein Ort? Was seht ihr da draußen? Was haben wir alle gemeinsam, egal welcher Religion wir angehören? Was kommt am Ende für uns alle? Der Tod. Diese Welt ist eine Welt, wo alles irgendwann stirbt. Oder? Es gibt nichts, was hier auf dieser Welt ewig lebt. Und jetzt sagt Jesus, er hat aber diese Welt, in der am Ende immer der Tod steht, besiegt. Er ist der, der diese Welt des Todes überwunden hat. Und jetzt glauben wir nicht mehr, dass der Tod das letzte Wort hat. Also es ist eine Welt, wo Gott nicht erkannt wird, das hat er besiegt. Es ist eine Welt des Todes, das hat er besiegt. Was ist noch für eine Welt im Johannesevangelium? Immer wieder. Es ist eine Welt, in der die Sünde regiert, in der sie Macht hat, in unserem eigenen Leben, aber auch insgesamt. Die Leute schlagen den, der sie liebt, ans Kreuz. Das ist eine Welt der Sünde. Und Jesus sagt, diese Welt habe ich überwunden. Es gibt noch viel, viel mehr Aspekte, aber ich will einfach mal diese drei rausgreifen. Diese Welt ist eine Welt der Blindheit, eine Welt des Todes und eine Welt der Sünde. Und Jesus sagt, diese Welt habe ich überwunden. Die habe ich besiegt. Und die Frage ist, glauben wir das? Wie sieht so in deinem Leben aus, wenn du jetzt danach herausgehst? Ist es was, was du voll sehen kannst, dass es stimmt? Geht so, oder? Kommt drauf an, wo man hinguckt. Aber es ist nicht eindeutig, oder? Würde ich sagen, es ist eindeutig für jeden erkennbar, dass Jesus diese Welt überwunden hat. Diese Welt, unter der wir so oft leiden, wo Bedrängnis ist, wo Krankheit ist, wo Beziehungen kaputt gehen. Sehen wir das ganz eindeutig, dass Jesus sie überwunden hat? Nee, noch nicht, oder? Sonst würden wir uns auch hier nicht treffen. Das heißt, wenn wir das noch nicht genau sehen, dann ist es entweder noch nicht wahr oder es ist wahr, aber noch nicht überall sichtbar. Und dann ist es eine Glaubensfrage. Glauben wir, dass Jesus diese Welt überwunden hat? Das ist krass. Er sagt ja nicht, ich überwinde die Welt in der Gegenwart. Und er sagt auch nicht, ich werde die Welt besiegen mit dem Tod, mit dem Teufel, mit der Sünde. Sondern was sagt er? Wann hat er sie besiegt? Er hat sie besiegt. Das ist eine viel, viel steilere Aussage, als zu sagen, wir Christen glauben, dass Jesus wiederkommt und dann wird er diese Welt des Todes ein für alle Mal besiegen. Nö, steht da nicht. Wir Christen glauben, dass das alles schon passiert ist. Und dann wird es richtig schön kontraintuitiv. Weil jetzt kommt ein Konflikt zustande, wenn wir sagen, das ist alles schon passiert. In der Vergangenheit, am Kreuz und in seiner Auferstehung hat er die Welt in ihrer Blindheit, in ihrer Sünde und in ihrem Tod überwunden, besiegt. Dann sagen wir, der Sieg liegt schon hinter uns. Wir kommen vom Sieg. Und das ist eine steile Aussage, weil es eine Glaubensfrage dann ist, wenn wir es noch nicht überall sehen und spüren und fühlen. Jesus hat diese Welt besiegt. Ich will die nächste Folie zeigen. Von diesem Wort besiegt, damit es ein bisschen plastischer für euch wird, da stammt das griechische Wort Nikao ab, beziehungsweise Nikao ist einfach das Verb, von dem eine Nikeke abstammt. Und Nikao ist nichts anderes als das Verb zum Substantiv Nike. Und Nike ist der Sieg. Wer von euch kennt Nike? Ja, genau, danke. Milena hebt nur ihren Fuß. Ich habe extra hier meinen Kittel mitgebracht. Da steht Nike. War euch bestimmt klar, dass die das extra für meine Predigt heute produziert haben. Und dieses Wort Nike Sieg ist bei dieser Firma verbunden mit einem Slogan. Wie heißt der? Wir kennen den alle eigentlich. Was? Just do it. Genau. Müssen wir Christen sagen, hey, ja, Sieg, just do it? Auf der nächsten Folie glaube ich, wir können was Ähnliches sagen. Just did it. Kleiner, aber feiner Unterschied. Wir sagen, der Sieg ist schon in der Vergangenheit. Den müssen wir nicht tun. Das ist die Botschaft von Nike. Werde ein erfolgreicher Sportler, gib Gas, dann kannst du den Sieg erreichen. Wir Christen sagen, just did it. Hat Jesus erledigt alles am Kreuz. Er hat diesen Sieg vollbracht. Und zwar vollumfänglich. Und das ist eine ganz, ganz unglaubliche Glaubensaussage, die wir Christen tätigen. Weil sie gegen das geht, was wir sehen. Und deshalb ist es so leicht für uns, das immer wieder abzuschwächen. Und zu sagen, ja, Jesus hat ein bisschen gesiegt. Aber ganz viel steht auch noch aus. Macht erfahrungstechnisch Sinn, steht halt so nirgends in der Bibel. 1. Korinther 15, Vers 55 zeige ich euch. Da formuliert Paulus vor 2000 Jahren in der Gegenwart Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Für Paulus ist das vollbracht. Der Sieg über den Tod. Obwohl wir alle noch sterben und Paulus auch. Er glaubt, dass Jesus just did it. Und es verändert sein ganzes Herangehen an diese Welt, die ja in seiner Zeit noch viel, viel bedrohlicher war als für uns heute. Wir kriegen schon ein bisschen Angst bei Corona. Was hat denn Paulus alles erlebt? An Steinigungen und an Verfolgung und an Schiffbrüchen und an Hungersnot und an Gefängnis und immer irgendwie diese kleine Minderheit und dann brennt irgendwann komplett Rom ab und was auch immer, Kriege und Gladiatorenkämpfe, was weiß ich, was da alles gab. Und er hält dran fest und sagt, ich glaube, dass Jesus diese Welt schon besiegt hat. Obwohl für ihn noch viel, viel mehr dagegen gesprochen hat als für uns. Wenn wir uns jetzt heute hier anschauen, wie wir so leben in diesen Räumen und es ist schön warm und wir haben frische Klamotten, hoffe ich zumindest, dann fühlt es sich ja relativ leicht an zu sagen, ja stimmt, wir sehen schon viel von dem Sieg, wir spüren viel von dem Sieg. Für Paulus war das eine sehr große Herausforderung, das zu formulieren, aber er war fest davon überzeugt, dass es stimmt, in Jesus. Und Jesus sagt selbst in Johannes 16, Vers 11, ein paar Verse davor, spricht er darüber, was der Heilige Geist tun wird, wenn er kommt. Und es ist ganz interessant, da heißt es, der Heilige Geist wird überführen, und zwar von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und die meisten Christen denken, was Jesus damit meint ist, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er den Leuten zeigen, dass es irgendwann Gericht geben wird und dass sie sich rechtfertigen müssen vor Gott. Sagt es Jesus hier? Nee, der sagt, der Heilige Geist wird uns überführen vom Gericht. Von welchem Gericht? Vom Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Heilige Geist wird uns zeigen, dass das Gericht schon wann passiert ist? Da, an diesem Ort, an diesem Kreuz ist das Gericht passiert. Wer wurde da gerichtet? Der Fürst dieser Welt. Der Böse, der Teufel, Satan und mit ihm unser alter Mensch, der von ihm bestimmt wurde. Das ist eine steile These, die Jesus hier aufstellt. Ihr könnt, das gibt es ganz oft im Johannesevangelium, könnt ihr mal weiterlesen. Jesus sagt, das Gericht, das ist schon passiert. Der Fürst dieser Welt ist schon gerichtet. Und deshalb kann Jesus behaupten, er hat diese Welt besiegt. Glauben wir das? Glaubst du das? Ist es ein Glaubenssatz tief in deinem Herzen, dass du von diesem Sieg, von diesem Nike her kommst? Oder ist es so, dass du immer wieder verunsichert wirst durch das, was du siehst mit deinen Augen und denkst, oh, ob Jesus wirklich alles vollbracht hat? Schwierig zu sagen. Ich kann euch nur sagen, bei mir selber, ich komme oft ins Zweifeln. Ich komme oft ins Fragen. Ich werde oft verunsichert, weil ich Bedrängnis habe. Habt ihr auch Bedrängnis? Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Und diese Bedrängnis, die lässt uns zweifeln, die macht uns unsicher. Hat Jesus wirklich gesiegt? Jetzt ist meine Oma gestorben. Hat er wirklich gesiegt? Ich weiß es nicht, werde unsicher. Und dann brauche ich so Orte wie hier, eine Glaubensgemeinschaft, wo mir jemand neu zuspricht. Nico, du darfst glauben, dass Jesus diese Welt überwunden hat. Und obwohl du es noch nicht überall siehst, darfst du wissen, dass es trotzdem Realität ist. Es ist die Wahrheit, die tiefere Wahrheit. Es war voll witzig, als ich diese Predigt dann so vorbereitet habe und dann lese ich da Nikao, Nike. Und dann denke ich so, ja, eigentlich interessant, gell? Welches Wort stammt dann von Nikao ab? Ja, Nico. Mein Name heißt Sieg und dann Laos, Nikolai ist eben griechisch für Sieg über das Volk. Aber das fand ich irgendwie voll ermutigend, weil ich so dachte, ja, das ist sogar in meinem Namen, vielleicht sollte ich das mal ernster nehmen. Dass wir von diesem Sieg her kommen und dass wir an den glauben. Aber wir brauchen Ermutigung immer wieder neu, dass wir das glauben können. Weil wir werden verunsichert. Als Deutsche, denke ich, haben wir ein unglaublich gutes Beispiel dafür, was das bedeutet, das zu glauben. Ihr habt es sicherlich schon mal gehört, aber ich will es einfach nochmal auffrischen, weil ich finde, es ist ein ganz, ganz starkes Beispiel dafür. Als die Nazis hier geherrscht haben, war für alle sichtbar, dass das Böse regiert. Da wurden Menschen gequält und getötet und es war ein Kampf gegen das Böse. Und dann gab es diesen 6. Juni 1944. Wer weiß, was da passiert ist? Die Normandie, genau. Nordfrankreich, stellt euch vor, die entscheidende Schlacht des Zweiten Weltkriegs. Es ging um die Frage, wird der Fürst dieses Deutschen Reiches, des Dritten Reiches, wird dieser Fürst gerichtet, Adolf Hitler? Wird diese Macht besiegt? Und die entscheidende Schlacht hat stattgefunden am 6. Juni 1944 in der Normandie. Allen war klar, wer diese Schlacht gewinnt, wenn die Alliierten es schaffen, von Großbritannien mit ihren Schiffen den Strand Nordfrankreichs einzunehmen und halten zu können, dann wird sie nichts mehr stoppen, nach und nach vorzudringen bis nach Berlin. Weil sie wussten, dann haben sie eine Landungsbrücke auf den europäischen Kontinent. Und es war den Deutschen genauso klar. Die wussten, alles hängt von dieser Schlacht ab. Und deshalb gibt es da Filme und Bücher drüber noch und nöcher. Es war eine unglaublich leidvolle Schlacht, wo sehr, sehr, sehr viele Menschen gestorben sind. Aber wir wissen den Ausgang. Am 6. Juni 1944 hat das Hitlerreich die entscheidende Niederlage erlebt. In den Tagen danach. Und jetzt stellt euch vor, diese Nachricht des Sieges der Alliierten, des Sieges über das Böse, die braucht jetzt ihre Zeit, bis die sich rumspricht, oder? Damals gab es noch kein Smartphone, kein Handy, kein Internet. Und jetzt stellt euch vor, ihr wohnt in Scharnhausen. Und ihr wohnt in Scharnhausen, sagen wir mal im August 1944. Schön warm draußen, ihr sitzt da. Und im August 1944 in Scharnhausen scheint alles so wie immer. Wer regiert hier? Die Nazis. Wer hat das Sagen? Die Nazis. Kann man weggesperrt werden, weil man irgendjemand jüdischem eingekauft hat oder weil einem nachgewiesen wurde, dass man irgendwie jüdische Verhandlungen hat? Absolut. Im August 1944? Absolut. Kann man hingerichtet werden dafür, dass man irgendwie den Treueeid zu Hitler nicht ernst genug genommen hat? Absolut, 1944. Jetzt stellt euch vor, irgendwie schafft es jemand, von dieser entscheidenden Schlacht in Frankreich sich den Weg zu bahnen nach Ostfildern. Und dann kommt die Person hierher und sagt, Freunde, der Kampf ist vorbei. Die Schlacht ist gewonnen. Hitler ist besiegt. Und jetzt ist die entscheidende Frage, glaubst du das oder nicht? Oder? Siehst du es schon? Nee. Ist es aber Realität? Ist es die Wahrheit, dass die Schlacht gewonnen ist? Ja. Und die Geschichte beweist es. Im Rückblick sehen wir, das war die entscheidende Schlacht. Aber im August 1944 in Scharnhausen, das war eine Glaubensfrage. Und dann hat es nicht mehr lang gedauert, bis zum 8. Mai 1945, nicht mal ein Jahr später, bis dann in Berlin der sogenannte Victory Day eindeutig entschieden hat, dass der Kampf vorbei ist. Für alle sichtbar. Im August 1945 war es da schwer zu glauben, dass der Sieg gewonnen ist? Nö, oder? War total einfach, weil jeder konnte es sehen. Im August 1944 war die gleiche Realität schon da. Aber es war viel schwieriger zu glauben, weil es noch nicht überall sichtbar war. Diesen Glauben, dass Jesus gesiegt hat über den Tod, über die Sünde, über die Krankheit. Den schenkt er uns. Und den brauchen wir. Jetzt stellt euch vor, wie das wohl gewesen sein muss in den nächsten Monaten, nachdem dieser Sieg in der Normandie errungen wurde. Da gab es wahrscheinlich so kleine Anzeichen, dass das Reich des Bösen bröckelt. Könnt ihr euch das vorstellen? So in diesem einen Jahr zwischen 1944 und 1945. Da gab es dann wohl immer mehr Leute, die das berichtet haben. Ich habe es gesehen mit meinen eigenen Augen, dass die Nazis zurückrücken. Da gab es Anzeichen dafür, dass der Sieg gewonnen ist. Es gab Anzeichen dafür, dass irgendwie das Militär in Deutschland nicht mehr so mächtig ist. Dass nicht mehr so viele da sind. Es gab Anzeichen dafür, dass manche Sachen nicht mehr so hart bestraft werden konnten, weil einfach die Manpower gefehlt hat. Es gab Anzeichen dafür, dass das neue Reich durchbricht. Und ich glaube, dass es das auch heute gibt. Wir sehen das nicht überall, dass Jesus den Sieg errungen hat und dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Aber wir sehen immer wieder Anzeichen, oder? Es gibt immer wieder kleine und große Beweise, wenn man sie so deutet, dafür, dass sich was verändert hat in dieser Welt. Meine Familie und ich, wir fahren regelmäßig in die Schweiz. Meine Frau ist auch Schweizerin und hat da Verwandte. Und wenn man da hinfährt und so ein bisschen Richtung Bern, dann kommt irgendwann auf der linken Seite eine riesengroße Fabrik. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon mal gesehen habt. Und zwar ist es die Nespresso-Fabrik in der Schweiz. Und die ist relativ direkt neben der Autobahn. Wenn man da vorbeifährt an dieser Nespresso-Fabrik, im Auto, alle Fenster geschlossen, könnt ihr euch nicht vorstellen, was für ein Geruch jedes Mal, wenn man da vorbeifährt. Es riecht so wunderbar nach frisch geröstetem Kaffee. Und für so einen Moment, das ist dann so, du fährst da vorbei und dann, ich erwarte schon den Geruch, weil ich trainiert bin, der kommt, wenn ich da vorbeifahre. Und dann kommt er und dann bleibt er so ein paar Minuten im Auto. Und als ich so über diese Predigt gebetet habe, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass Gott sagt, genau so ist es mit meinem Sieg. Ihr riecht ihn immer wieder schon. Ihr kriegt was davon mit. Die Frage ist, ob ihr dann sagt, wenn ihr was riecht, wenn ihr was seht von diesem Sieg Jesu über diese Welt, ob ihr dann sagt, naja, das ist halt nur eine Ausnahme. Oder ob ihr sagt, nein, das ist das Zeichen dafür, das ist das, wie es eines Tages überall sein wird. Das ist die Erstlingsfrucht. Ich bin davon überzeugt, irgendwann wird alles nach Kaffee duften. Und die in der Schweiz haben halt einen kleinen Vorsprung. Oder ihr lauft sonntagmorgens da an der Hauptstraße entlang und lauft beim Zoller vorbei, beim Bäcker, und es riecht einfach so herrlich nach frisch gebackenen Berlinern. Und jetzt ist aber deine Entscheidung, ob du sagst, das ist eine Ausnahme der Regel. In Wirklichkeit riecht es hier überhaupt nicht gut. Hier riecht es irgendwie nach, naja, abgestandenen Abgasen. Oder ob du sagst, nee, der Geruch, der mir da in die Nase steigt, das ist ein Anzeichen dafür, dass das Gute gesiegt hat und sich nach und nach Bahn bricht. Es ist deine Entscheidung und es ist auch deine große Herausforderung, immer wieder zu fragen, wie deutest du die Dinge, die in deinem Leben passieren? Jesus sagt dann auf der nächsten Folie in diesem Vers, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Im Griechischen Tarseite, wir können die nächste Folie sehen. In den meisten Übersetzungen heißt es, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Tarseite heißt aber nicht, seid getrost. Natürlich stimmt es auch, seid irgendwie getröstet, ja. Aber eigentlich ist Tarseo einfach Mut. Jesus sagt, seid mutig, ich habe die Welt überwunden. Seid guten Mutes, seid gestärkt. Ich habe die Welt überwunden. Und das ist genau das, was ich uns heute Morgen fragen will. Wollen wir uns durch diesen Mut der Dinge, die wir in unserem Leben schon entdecken, den guten Dingen, anstecken lassen und stärken lassen in unserem Glauben? Oder sagen wir, naja, das war halt nur eine blöde Ausnahme oder eine kleine Ausnahme. In Wirklichkeit ist alles schlecht. Das beste Beispiel, das es dafür gibt, ist einfach, guckt mal raus in den Himmel. Wie sieht der aus? Grau. Wenn morgen ein bisschen die Sonne scheint, ist die Sonne die Ausnahme und in Wirklichkeit ist der Himmel grau? Oder ist die Sonne die tiefere Realität und ab und zu schieben sich halt Wolken davor? Kommt drauf an, wo du wohnst, okay? Sagt der Naturwissenschaftler, ist klar. Aber für unsere Kinder ist es ein Lernprozess. Die wissen das am Anfang nicht. Bis du das erste Mal im Flugzeug sitzt und über den Wolken bist oder ein Bild siehst und checkst, hey krass, die Realität ist, die Sonne scheint die ganze Zeit. Immer. Und die Wolken, die kommen ab und zu und gehen wieder. Aber die Realität, die Wahrheit ist, dass die Sonne scheint. Können wir das immer sehen? Nee. Ist es möglich zu denken an einem Tag wie heute, wo alles grau ist draußen, dass in Wirklichkeit der Himmel grau ist? Ja, kann man schon denken. Aber dann gibt es so einen Prediger, der kommt und sagt euch, Leute, auch wenn es grau aussieht, auch wenn ihr Bedrängnis habt, auch wenn ihr noch sterben werdet, auch wenn ihr Krankheiten habt und auch wenn ihr in allerlei Hinsicht Probleme habt, die Wahrheit ist, dass die Sonne schon gewonnen hat. Dass Jesus den Sieg errungen hat. Und das ist eine Glaubensfrage. An so einem Sonntag wie heute ist eine Glaubensfrage. Weil draußen ist grau. Aber ich glaube fest daran, dass über diesem Grau die Sonne scheint. Ich will damit schließen, dass ich einfach noch ein praktisches Anschauungsbeispiel erzähle, wie das aussieht, dass man diese kleinen Düfte, die einem immer wieder in die Nase steigen, dass man die deuten kann, entweder als, naja, war halt ein Zufall, da ist halt mal was Gutes passiert, oder als Anzeichen dafür, dass Gott die ganze Zeit schon am Siegen ist. Gestern Nachmittag wurde einer meiner besten Freunde getauft. Und mit diesem Mann bin ich seit, keine Ahnung, 16, 17 Jahren unterwegs, gut befreundet. Und er hat ein Zeugnis gegeben, bevor er getauft wurde. Und er hat erzählt über die letzten 15 Jahre Wegstrecke, die er mit Gott erlebt hat. Und es war so interessant, weil es gab so viele Momente, die er herausgepickt hat, die er gestern gedeutet hat als Anzeichen dafür, dass Gott schon die ganze Zeit am Werk war in seinem Leben. Durch seinen Weg zur Taufe hat er verstanden, dass diese ganzen kleinen Zeichen auf seinem Weg Anzeichen dafür waren, dass Gott gesiegt hat und dass er ihn nie losgelassen hat. Jetzt aber spannend, ich als sein bester Kumpel weiß ganz genau, dass es in den letzten 14 Jahren einige Momente gab, da hat er diese Dinge ganz anders gedeutet. Vor 14 Jahren kam er zurück aus dem Ausland und erzählt mir, er war unterwegs mit seiner Gastfamilie da und die waren wandern irgendwo im Dschungel, das war Südamerika, und er hat dann irgendwo in so Tümpeln sind die rumgelaufen und sein Kumpel dort wollte ihm unbedingt was zeigen. Die hatten so spitze Holzspeere dabei und die wollten irgendwie so in diesen Tümpeln das reinwerfen und irgendwelche Muscheln oder Krebse oder irgendwas fangen. Und er erzählte, wie sie da Stunden unterwegs waren und es war echt nicht besonders spannend, bis sie da irgendwann ankamen, wo sie ankommen wollten, und dann haben die alle ihre Speere da reingeworfen und irgendwelche Krebse rausgezogen, die sie dann abends grillen konnten. Und dann kam mein Kumpel dran und warf einmal seinen Speer rein und zog ihn raus. Und dann stand da, war unten an diesem Speer eingespießt ein Armband. Und auf diesem Armband stand, Jesus Christus liebt dich. Zufall? Oder Anzeichen dafür, dass Gott in diesem Leben schon lange am Werk war und diesen Mann für sich gewinnen wollte und will. Und es ist so interessant, über die Jahre meinen Kumpel zu beobachten, wie er diese, und das ist nur eins von vielen Beispielen, und ihr habt die auch in eurem Leben, wie er immer wieder hin und her wackelt, zu sagen, naja, das war halt irgendwie ein Zufall. Oder zu sagen, nee, das war ein Zeichen dafür, dass Jesus diese Welt der Blindheit überwunden hat. Und gestern stand er da und es war so cool zu sehen, wie Gott ihm gezeigt hat, all diese kleinen Momente in den letzten 14 Jahren sind Anzeichen dafür, dass der Sieg schon errungen ist. Und das wünsche ich uns heute Morgen, dass wir diesen Glauben immer wieder von Gott erbitten. Obwohl wir es noch nicht sehen, obwohl wir in Bedrängnis stecken, dass wir dieses Seid mutig, Tarsete, dass wir es erleben und ausleben. Und ich wünsche mir, dass wenn wir das nächste Mal mit unseren Freunden aus Eritrea oder wo auch immer am Mittagessentisch fragen und sagen, hey, ihr Christen, was glaubt ihr eigentlich? Dass wir sagen, also ich glaube, Jesus hat die Welt überwunden. Und dass wir dann erklären können, was für ein Glaube das ist, den wir haben. Ich glaube nämlich, der bringt Hoffnung. Glaubt ihr auch? Das ist eigentlich eine geile Botschaft, die wir haben. Amen. Ich bete noch für uns. Wenn ihr Lust habt, kommt gerne schon nach vorne. Und das können wir da wegschieben. Wenn ihr möchtet, steht gerne auf. Ach ja, da sieht man noch eine Folie, die hätte ich auch noch gehabt. Im Englischen steht für seid mutig, cheer up. Und das finde ich ist wunderbar passend, da sieht man die Cheerleader. Jesus, ich danke dir, dass du den Sieg errungen hast über diese Welt. Dass wir glauben, dass der Tod besiegt ist in dir. Jesus, ich danke dir, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich danke dir, dass du am Kreuz die Sünde, den Tod auf dich genommen hast und den Sieg davon getragen hast. Vater, und du siehst, dass wir in dieser Zwischenzeit leben, wo wir Bedrängnis haben in der Welt und wo wir trotzdem auch schon diesen Geruch immer wieder in der Nase haben, wo wir immer wieder Früchte sehen von diesem neuen Reich, das angebrochen ist. Und ich bitte dich, dass du jetzt in unserem Geist, in unserem Herz uns Situationen zeigst, wo wir das erlebt haben, diesen Sieg. Ich bitte dich, dass du uns an Momente erinnerst in der letzten Woche, wo wir deinen Sieg schon schmecken durften, wo wir ihn kurz gerochen haben. Vater, und ich bitte dich, dass du unseren Glauben stärkst, dass wir vom Sieg herkommen. Und ich bitte dich für Prisma, für die Menschen, die heute hier sind, für uns, dass wir die Botschafter werden dieser Nachricht raus in die Welt. Dass wir die sind, die vom Norden Frankreichs überall hinlaufen und den Leuten verkünden, er hat gesiegt. Die Schlacht ist gewonnen. Vater, mach du uns zu Evangelisten. Mach du uns zu Botschaftern der guten Nachricht. Spreng du die Grenzen unseres Gebäudes, unserer Herzen. Und lass uns Menschen sein, die diese gute Nachricht rausbringen in unser Land, in unsere Gesellschaft, zu unseren Nachbarn. Stärk du unseren Glauben, dass wir selber glauben können und dann lass uns die gute Nachricht anderen weitergeben, die die brauchen. Vater, ich bitte dich, dass du uns jetzt ganz konkret Personen zeigst vor unserem inneren Auge, denen es gut tun würde, in der nächsten Woche zu hören, dass du diese Welt überwunden hast. die unseren Glauben hören müssen. Wir lieben dich, Jesus, und wir feiern dich dafür. Du hast die Corona-Welt überwunden. Du hast die Welt überwunden, in der Beziehungen kaputt gehen. Und du gibst uns Anteil an deinem Sieg, und ich bitte dich, dass wir das erleben. Flößt du uns diesen Mut ein, von dem du sprichst, Herr. Dir sei alle Ehre und danke dafür. Amen.